zur zweiten Episode unseres CoLab-Podcasts MusterbrecherInnen digital. In diesem Podcast greifen wir für euch regelmäßig Themen im Kontext von Gesellschaft und Digitalisierung auf. Heute sprechen wir über das Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und das nicht allein. Wir, das sind Marc Groß, Gerald Zwarath und Annika Krellmann, haben einen tollen Gast in unserem virtuellen Homeoffice-Studio, Joachim Schonowski. Herzlich willkommen, lieber Joachim.
Liebe Annika, lieber Marc und lieber Gerald, danke. Ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein darf.
Joachim, du bist CoLab-Mitglied und Smart City-Experte und vor allem brennst du leidenschaftlich für die Themen Nachhaltigkeit und Digitalisierung. Und deshalb starten wir jetzt gleich mal mit dem Podcast, um das ganze Thema für euch nochmal so ein bisschen aufzubohren.
Ja, es ist ganz, eigentlich ist ja ganz spannend, ne? Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind ja an sich schon genommen zwei super spannende und auch zwei super komplexe Themen. Und das reicht uns ja nicht, ne? Wir verbinden das jetzt noch, Digitalisierung und Nachhaltigkeit, und diskutieren darüber, welche Muster wir eigentlich hinter uns lassen müssen. Das heißt ja MusterbrecherInnen, der Podcast, und welche neuen Muster wir eigentlich aufbauen müssen. Das haben wir natürlich schlau gemacht und geguckt, Thema Nachhaltigkeit ist ja nichts Neues, ne, wenn man ganz ehrlich ist. Das ist erstmalig, man lernt ja nie aus. Jetzt kann man diskutieren, ob das nützliches Wissen ist oder weniger nützliches Wissen. Ist ja von 1713, ne? Das ist das erste Mal, glaube ich, dass Nachhaltigkeit aufs Trapez gekommen durch den Oberberghauptmann Hans Karl von Karlowitz wurde es geprägt. Allerdings lag der Fokus da sehr stark auf dem Thema Landwirtschaft. Heute ist es ein bisschen so zum Modewort geworden und gehört eigentlich ja zum modernen Lifestyle. Ne? Wenn ich mal gucke, ich versuche mal regionale Produkte zu kaufen oder meine Zeitschriften aus dem Internet, im Internet zu lesen, sozusagen, um Papier zu reduzieren oder was weiß ich. Ich habe jetzt hier noch ein paar Notizen auf dem Blatt Papier. Generell könnte man sagen, nachhaltig ist ja vielleicht besser, wenn man dann, wenn man es vielleicht auf dem iPad liest und gar kein, nicht das Papier nutzt, etc. Jetzt, wie erlebt ihr denn so Nachhaltigkeit als Lifestyle?
Naja, wenn du das jetzt so sagst, dann stelle ich da schon mal so eine Gegenfrage. Denn ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass wir dann, weil der Fokus, den ich jetzt gehört habe, ist ja das Thema auch auf Klima oder auch auf Nachhaltigkeit im Sinne von ökologischen Aspekten zu betrachten. Aber die Frage ist ja auch die, das vielleicht aus einer größeren Perspektive zu sehen, zum Beispiel auch über die gesamten Wertschöpfungsketten. Und um das mal konkret zu sagen, ja, es kann ja sein, du sparst Papier. Auf der anderen Seite, du musst ja irgendwo dein System, was du gerade digital benutzt, auch wiederum mit Energie versorgen, weil sonst geht das Licht aus an deinem Bildschirm und dann kannst du nichts mehr sehen. So, das heißt also, die Frage muss man sich, glaube ich, ganz konkret und auch gut überlegt stellen, wo kann Digitalisierung in dem einen Sinne der Nachhaltigkeit, aber wir sollten Nachhaltigkeit dann vielleicht auch nochmal für uns definieren, wo kann das wirklich auch sinnhaft eingesetzt werden, versus den anderen Punkt, man darf auch nicht vergessen, ich habe jetzt vielleicht nicht alle Zahlen dann direkt im Kopf, aber die Menge zumindest an Strom, die verbraucht wird für Rechenzentren, ich glaube zum Beispiel für Bitcoins, die geschürft werden, die hat, glaube ich, den Haushaltsverbrauch der Niederlande zum Teil für ein Jahr schon überschritten. Mhm. Ich weiß jetzt aber, die Zahlen müssen nicht hundertprozentig stimmen, aber was auf jeden Fall stimmt ist, dass der Energieverbrauch der Rechenzentren von Facebook, von Google und so weiter einfach massiv zunimmt. Und zwar in einer Menge, die wir uns kaum vorstellen können. Und dann stellt sich wiederum die Frage, woher kommt denn eigentlich der Strom? Und das heißt also, Digitalisierung und Nachhaltigkeit sollte man tatsächlich auch auf ihre Sinnhaftigkeit überprüfen.
Jetzt hast du ja vorhin schon so gut gesagt, Joachim, vielleicht sollten wir erst noch mal definieren, was Nachhaltigkeit heißt. Ich habe ja tatsächlich mal, ein Buch, das ich tatsächlich noch im Regal stehen habe, ist der Duden. Und der Duden kann ja immer sehr gut komplexe Dinge auf das Allernötigste reduzieren. Also dachte ich mir, ich schaue mal, was im Duden steht zum Thema Nachhaltigkeit. Und da ist Nachhaltigkeit als ein Prinzip beschrieben, nach dem wir nicht mehr verbrauchen dürfen, als jeweils nachwächst, regeneriert oder künftig wieder bereitgestellt werden kann. Auch da denke ich persönlich, muss ich ganz ehrlich sagen, zuerst so an Umwelt. Das ist irgendwie das, was ich auch in puncto Lifestyle was man vielleicht so am ehesten mit Nachhaltigkeit verknüpft. Marc, wir haben ja gesprochen im Vorfeld. Du hast dann auch noch mal dieses Drei-Säulen-Modell ja vorher noch mal recherchiert,
Naja,
ne?
einmal ist, genau, einmal hast du diesen Duden, was du gerade gesagt hast. Das ist ja ein sehr starker Fokus auf das Thema Ökologie. Und dann gibt es sozusagen nochmal ein Modell, was ein bisschen ganzheitlich herangeht. Das ist dieses Drei-Säulen-Modell oder das Dreiecksmodell, ne? Wo man einfach wirklich guckt, kriegt man es hin, eine nachhaltige Entwicklung von einer ausgewogenen Umsetzung. Und dann muss man drei Dinge berücksichtigen in diesem Modell: Ökologie, Wirtschaft und Soziales. Und wenn man sich jetzt nur die beiden, einmal die Definition aus dem Duden und dieses Drei-Säulen-Modell mal anschaut und das ein bisschen reflektiert, da muss man ja gucken, auch das, was wir vorhin oben diskutiert haben mit dem Lifestyle sozusagen. Ne? Ist das so ein Hype, so ein Modewort geworden, auch das Nachhaltigkeit? Und sind da schon eigentlich Muster drin, die in unseren Köpfen eigentlich falsch sind, wo wir schon ein falsches Denken provozieren?
Ja, ich glaube, also das ist natürlich so der bekannte Begriff. Ich würde es vielleicht noch so ein bisschen ergänzen wollen. Vielleicht kann man zu diesen drei Begriffen, die du genannt hast, erstmal versuchen, auch noch so eine Zuordnung in dem Sinne zu machen. Ich habe für mich mal sowas wie Langlebigkeit aufgenommen, weil das, glaube ich, ein zentraler Punkt ist, über den wir nachdenken müssen. Und ich nehme auch in das Thema Nachhaltigkeit gerne auch noch mal so einen Begriff wie Generationengerechtigkeit rein, um nämlich auch zu erreichen, dass wir eben nicht nur über kurzfristige Dinge nachdenken, sondern über langfristige. Und ich habe mir dann auch noch mal so überlegt in Vorbereitung auf auch gerade auf die Digitalisierung, die wir hier ansprechen wollten, dass wir auch über das Thema wirtschaftlich nachdenken sollten in Richtung von, ich würde es mal sagen, eigenständige oder tragfähige Geschäftsmodelle versus Geschäftsmodelle, die eigentlich ausschließlich und nur, und darüber müssen wir auch noch sprechen, auf Daten basieren, beziehungsweise darauf, dass man über Menschen so eine sozusagen eine Art digitalen Zwilling drüber packt und der Zwilling dann, wie in manchen Science-Fiction-Sachen, eigentlich nur noch wie so eine Art Konsumhülle rumläuft. Und das andere, was ich aber auch gerne nochmal sagen würde, Nachhaltigkeit bietet auch die Chance, dass man sie gestaltet und vor allem Nachhaltigkeit sollte auch vorausschauend sein. Das halte ich für ganz, ganz wichtig. Also der Blick in die Zukunft und zu überlegen, was denn passiert mit Dingen, die ich mache, ist wichtiger und manchmal auch besser, als nachher hinterher zu laufen und zu sagen, oh je, jetzt habe ich mir was überlegt und jetzt kommt noch so ein anderer Begriff, ein Umkehreffekt, der eintritt und den kann ich gar nicht mehr verändern und wieder zurückdrehen. Darüber sollten wir auch noch sprechen.
Ich finde das auch, wenn ich jetzt mir mal die Begriffe nochmal vor Augen führe, die du gerade so genannt hast. Vorausschauend ist mir im Kopf geblieben, langlebig, generationengerecht. Und wir wollen das ja heute schaffen, Nachhaltigkeit mit Digitalisierung zusammenbringen. Da frage ich mich tatsächlich, ist das nicht fast schon ein Paradoxon, wenn ich mir die heutige Welt anschaue, wo irgendwie ganz viel kurzlebig ist und wo wir zwar jetzt ein bisschen überspitzt gesagt anfangen von Zero Waste zu sprechen, Upcycling irgendwie modern ist und wir zum Glück auch nicht mehr mit den dünnen Plastiktütchen einkaufen gehen, kaufen wir auf der anderen Seite alle 3 Jahre ein neues Smartphone. Unsere Technik ist so entwickelt, dass sie eben länger als 3 bis 5 Jahre häufig auch tatsächlich nichts taugt und so weiter. Also total interessante Aspekte, die aber eigentlich ja unserem nachhaltigen Lifestyle total entgegenstehen, wenn man ehrlich ist.
Ja, wenn man das jetzt wiederum betrachtet, dann sind wir eigentlich, man kann es nicht anders sagen, einer gewissen Bequemlichkeit der linearen Ökonomie verfallen. Und das ist eben eines der Kernprobleme, was wir haben, dass es eben fatalerweise teilweise billiger ist, gewisse Dinge ganz oft wird, muss man auch sagen, aus Plastik zum Beispiel herzustellen. Also ganz wichtig ist dabei auch zu betrachten, das sind dann Rohstoffe, die miteinander verknüpft werden. Ich kann vergleiche sowas immer gerne mit einem Brot. Ja, wenn ich ein Brot backe, dann habe ich vorher Mehl, ich habe Hefe, ich habe also alle diese Dinge getrennt. Wenn ich das aber mal zusammengepackt habe, den Teig gemacht habe, im Ofen hatte und dann habe ich das Brot, ja, dann werde ich nie wieder meine einzelnen Bestandteile haben. Das kriege ich nicht mehr hin. So, und das ist für mich eigentlich so ein schönes Beispiel, vielleicht auch eine gute Metapher, um zu verstehen, was passiert Und jetzt kann man zum Beispiel auch Dinge nehmen wie Gebäude in Städten. Und wir wollten ja auch über Städte sprechen. Jetzt also ein Gebäude baue und alle Sachen zusammenführe, wie über Beton oder sowas oder Stahlbeton, dann habe ich unter Umständen nicht mehr die Möglichkeit, die einzelnen Bestandteile, die ich vorher hatte, also die Rohstoffe, getrennt wieder zu verwenden, beziehungsweise die vergehen auch nicht mehr. Das heißt, in Städten, wenn wir über Zirkularität sprechen, und darauf wollte ich nämlich auch hinaus, wenn wir über zirkuläre Logiken und über die müssen wir reden, um die lineare Ökonomie zu überwinden. Wenn wir also über zirkuläre Logiken nachdenken, würde das zum Beispiel bedeuten, dass wir darüber nachdenken müssen, wie können wir Dinge gestalten, sodass die Rohstoffe entweder nachher wieder als Rohstoffe vorliegen können, also wie ich Dinge wieder auftrennen kann, oder aber das, was ich jetzt zusammengebracht habe, möglichst oft wiederverwenden kann oder eben anders auch weiterverwenden kann. Und das kann halt sein, dass ich mir überlege, wie wir das vielleicht auch schon gesehen haben, wie Telefonzellen von früher auf einmal in Bücherkisten, also das habe ich jetzt gerade in der Stadt im Norden gesehen, in Schleswig-Holstein, da ist so eine alte Telefonzelle, es ist eine Bücherkiste. Also wie nennt man das? Also da geben Nachbarn ihre Bücher rein und dann Nachbarschaftsbücherkiste oder so. Ich komme jetzt nicht auf den besten Namen, aber ne? Büchertauschbörse. Entschuldigung, das ist es.
Büchertauschbörse, genau, das ist der Begriff, ja.
Ja, und da wird dann halt eben so eine Telefonzelle, die schützt ja dann sozusagen vor Regen und so weiter, die ist dann halt eben eine Büchertauschbörse. Ja, ist jetzt mal ein kleines Beispiel, aber dass man, und das meine ich auch mit vorausschauend, sich Gedanken darüber macht, was bleibt denn am Ende übrig? Und wenn wir das schaffen, dann fangen wir an, über eine Kreislauflogik oder Kreislaufwirtschaft nachzudenken. Ich sage deshalb Kreislauflogik, weil in Deutschland das immer mit Kreislaufwirtschaft, mit Abfallwirtschaft verknüpft ist. Ich finde aber, ich muss nicht alles auf Englisch sagen, Circular Economy ist der englische Begriff. Ich kann auch sagen, einfach eine Kreislauflogik für die Wirtschaft, aber eben in allen Systemen. Und wenn ich die, um wieder das Digitalisierung reinzubringen, digital unterstützt machen kann, und dadurch aber wirklich einen positiven Effekt habe. Also ich will damit sagen, ich verbrauche Strom für die Digitalisierung, aber das, was ich in der Wertschöpfungskette bei den Dingen, mit denen ich arbeite, so massiv verbessern kann, dass die Energiebilanz insgesamt positiv ist, also ich verbrauche weniger Energie, dann hat Digitalisierung für mich einen echten Mehrwert.
Ich überlege gerade, was du so ein bisschen gesagt hast mit den Begriffen auch. Und weil ich gucke gerade so ein bisschen sozusagen mit unserem Titel auch, mit Mustern brechen. Wenn ich mal so, könnt ihr auch gerne ergänzen. Also, was sind so bestehende Muster? Einmal ist es dann, wenn ich es rausgehört habe, denken wir es zu sehr Nachhaltigkeit ökologisch. Wir fahren zu sehr auf Sicht und weniger vorausschauend. Sozusagen, das ist auch so ein Muster, mit dem wir brechen müssen. Das ist ein altes Muster. Und eins habe ich gerade noch überlegt, als du es erzählt hast. Die Frage ist Nachhaltigkeit, wie es eigentlich oft suggeriert wird, sozusagen, weil wir vorhin über den Lifestyle gesprochen haben, wird es einfach zu bequem gedacht. Also ist Nachhaltigkeit, müssen wir uns davon verabschieden, wenn nachhaltig ist nicht bequem. Klar, ne? Das ist auch unbequem und ist eigentlich zu sehr brav gedacht, sage ich einfach mal so. Ne? Also ich glaube, wir denken aktuell noch Nachhaltigkeit zu wenig transformativ tatsächlich. Und transformativ heißt ja, wir müssen uns eigentlich aus unserer Komfortzone deutlich mehr rausbewegen, ne? Und zu größeren Veränderungen kommen, wenn wir wirklich nachhaltig werden wollen.
Also, das ist sehr gut, wie du das sagst. Ich habe vor vielen Jahren, weil ich mich mit dem Thema intelligente Stadt von morgen sehr lange schon beschäftigt habe, ich glaube, seit 2012 mache ich das. Gleichzeitig bin ich vom Hintergrund her aber Physiker, der ein Interesse auch wirklich daran hat, was nachhaltig zu hinterlassen. Also mein Anliegen war auch immer, irgendwo in diese Richtung was zu tun. Und ich habe mal auf einer Konferenz in Mexiko auch, so wie hier jetzt über Video, einen Vortrag gehalten und eine Folie hat eben genau dieses Thema versucht aufzuzeigen. Ich hatte links, ich glaube, das war aus Myanmar, halt ein Foto mit Menschen, die halt, also einfach Kleinbauerntum, um es mal auf den Punkt zu bringen. Da waren Kleinbauern, mit ihrer Parzelle sich ernährt. Und rechts habe ich halt dann unsere digitale Welt so mit Bits und Bytes und sowas abgebildet und habe gesagt, das eine ist halt das, wo wir eine absolute Nachhaltigkeit hätten. Ja, also es ist einfach so. Ja, da wird kein Monsanto, also zumindest damals noch kein Monsanto, jetzt ist es leider, glaube ich, anders verwendet. Ja, und auf der rechten Seite halt eben unsere Bits and Bytes, wo wir halt eben in einer linearen Ökonomie sind. Jetzt hast du absolut recht, der Weg zurück, der wird irgendwo nicht gehen. Aber der Weg dazwischen, wie wir da hingekommen sind, ist halt Bequemlichkeit. Wo ich jetzt damit vor allem aber hin will, ich will auch niemanden dafür kritisieren und auch niemandem sagen, er darf das nicht oder so. Aber darüber nachzudenken, zum Beispiel, ob ich für den Weg 500 Meter jetzt einen Elektroroller nehme, der muss ja auch irgendwie mit Strom betrieben werden, der wird dann nachher irgendwie eingesammelt mit einem Dieselauto, wird wieder aufgeladen und so weiter. Kostet auch noch in der operativen, wenn ich dann das Ding benutzen will. Ich glaube, also ich habe es nie benutzt, aber ich habe von jemandem gehört, dass er 50 Cent oder 1 Euro für die Benutzung zahlen muss und für den Weg, den er mit diesem Tretroller, mit diesem Elektroroller zurücklegt, muss er auch noch bezahlen. Dann sage ich, erstens scheint es für mich ökonomisch ein Problem zu sein, weil es nur wenige gibt, die sich das leisten können, denn jemand, der Hartz IV verdient, wird das Ding nicht benutzen. Ist zu teuer.
Ja.
Das Zweite ist, es ist aus meiner Sicht, jetzt komme ich zu einem anderen Punkt. Technisch gesehen, ja, kann ich das herstellen, aber die Technik, ist die denn wirklich sinnvoll an dem Punkt? Die Dinger stehen auch manchmal im Weg und Leute, die eine Behinderung haben, fallen da drüber. Auch diese Kritik gab es und gibt es immer noch. Und das nächste, was ich mir überlegen muss, ist, jetzt habe ich manchmal dort Menschen darauf gesehen, die jung waren oder auch Touristen oder sowas. Und ich will, wie gesagt, niemandem den Spaß wegnehmen. Aber wäre es für sie nicht gesünder, sich zu bewegen? Wir haben in der westlichen Welt genau das Problem, dass wir teilweise zu viel sitzen. Und auch ich versuche irgendwie hier abends nochmal rauszukommen, mich zu bewegen. Ja? Wie krank ist es denn, dass wir im Endeffekt sagen, wir gehen nicht mehr raus in die Natur, wir arbeiten nicht mehr im Garten oder sonst was, aber wir fahren mit dem Auto zum Fitnessstudio?
Ja, das ist absolut krank. Aber lass uns mal einen Schritt kurz noch zurück machen, weil wir sind gerade schon sozusagen Anwendungsfällen, die ja also Anwendungsfälle zum Thema Smart City. Jetzt haben wir ja hier Gerald auch, der Experte eigentlich für das Thema Smart Region, dich für das Thema Smart City. Lass uns doch noch mal ganz kurz, weil wir relativ viel vorhin diskutiert haben, so ein bisschen über Nachhaltigkeit. Und dann sind wir abgedriftet schon ein bisschen in diesen Smart City-Kontext rein. Lass uns noch mal einmal ganz kurz klarziehen, was ist denn eigentlich das Thema Digitalisierung, wenn wir darüber sprechen, über Digitalisierung im Kontext von Smart City und Smart Region?
Soll ich fragen oder bist du, Gerald? Also, wenn man das jetzt müsste man da vielleicht anfangen, und da wisst ihr, habe ich mir auch mal Gedanken dazu gemacht, das vielleicht auseinander zu dröseln in unterschiedliche Ebenen. Wir reden ja über ein Ökosystem, sowohl auf dem Land als auch in der Stadt. Also für mich, ich gucke immer auf die Kommunen oder auf die digitale Transformation von Kommunen und möchte da eigentlich ungern sagen Städte oder Land, sondern ich versuche es gesamtheitlich zu betrachten. Punkt eins. Punkt zwei. Was natürlich wichtig dabei ist, ist, dass wir eine technische Situation haben, wenn wir darüber sprechen. Technisch können wir sagen, vielleicht vereinfacht gesagt, es ist eine vernetzte Stadt. Also ich habe verschiedenste Sensoriken oder auch andere Elemente, die ich miteinander verknüpfe. Und darüber habe ich eine vernetzte Stadt. Gleichzeitig ist es aber auch so, ich sage auch manchmal, Smart City ist vielleicht das letzte freie Ökosystem, denn heutzutage haben wir ganz viele plattformökonomische Situationen, zum Beispiel mit sozialen Netzwerken wie Facebook oder auch anderen. Das heißt, die Stadt und die Kommune ist aber eigentlich noch frei. Das heißt, es ist auch die Frage des ökonomischen Geschäftsmodells und auch der Daten, die dahinter stecken. Gleichzeitig muss ich überlegen, was es ökologisch bedeutet, wenn ich immer mehr Menschen auf diesen Punkt zusammenbringe, die zum Beispiel von A nach B kommen wollen und wir wissen um das Problem, das wir haben in Bezug auf Mobilität und auch natürlich den Abgasen. Ja, also CO2 ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt auch noch andere Themen. Und dann müssen wir natürlich gucken, was macht es sozial mit den Menschen? Und dann bin ich eigentlich bei dem Bild einer Nachhaltigkeitsraute. Ich weiß, dass manche das nicht mögen, dass man dieses Dreieck aufbricht und sagt, da ist noch unten was dran sozusagen. Ich habe die Raute nach unten gezeichnet und gesagt, wir müssen die Technik aber auch bedenken. Aber ich finde, man kann auch mal anders denken. Ihr habt ja auch von Wellenbrecher hier gesprochen. Das heißt, ich würde sagen, die Frage ist halt, reicht es aus zu sagen, dass Ökonomie und Technik zusammenkommen? Oder muss ich nicht vielleicht auch sagen, was bedeutet hier die Technik? Und warum ich das sage, ist auch da wieder in puncto vorausschauend, Langlebigkeit und so weiter, auch Bequemlichkeit. wenn die Technik nachher, wie zum Beispiel das soziale Kreditsystem in China, dazu führt, dass ich quasi komplett überwacht werde, dann stellt sich für mich die Frage, ist das die Digitalisierung, die ich will? Gleichzeitig aber, um auch die Brücke zu Gerhard nochmal zu bringen, sage ich auch immer so ein bisschen gerne als Beispiel, in der Stadt möchte ich vielleicht schnell von A nach B kommen. In Berlin ist es so, wenn eine S-Bahn ausfällt und ich brauche 10 Minuten länger, dann rege ich mich auf. Aber auf dem Land will ich überhaupt von A nach B kommen. Ich will auch schnell von A nach B kommen, aber Gerald, kannst du vielleicht auch sagen, aber ich will überhaupt erst mal ankommen. Da gibt es teilweise ja gar nicht das Angebot. Ja? Aber jetzt zu dir, Gerald, wie siehst du es?
Gerald, mach mal den Wellenbrecher für die smarte Region.
Ja, ich muss mal eine Rückfrage stellen. Und zwar, ich habe ja gerade das Gefühl, dass die Städte jetzt in der Corona-Krise massiv an Magnetwirkung eingebüßt haben und die Region eher besonders bei Familien wieder eigentlich ein Sehnsuchtsort werden. Und liegt das nicht daran, dass wir im Prinzip jetzt gerade erst gemerkt haben, was wirklich wichtig ist und dass dieser Smart City Solutionismus, dieser marktwirtschaftlich technisch getriebene, der trotz aller Beteuerungen häufig doch noch irgendwie vorhanden ist, dass der irgendwie in den ländlichen Regionen nicht so rüberkommt und die jetzt die Chance hätten, sozusagen auch ein neues Verhältnis zur Natur, zur Mitwelt, nicht nur Umwelt, sondern Mitwelt zu entwickeln und halt zu sagen, wir setzen vielleicht nicht, sind zum Beispiel Startups in der Stadtentwicklung, ist das nachhaltig? Oder wären es eher soziale Innovationen vom Geschäftsmodell her? Sind das Fragen, die man jetzt in Regionen stellen kann? Ist es sinnvoll, Bienensterben zu akzeptieren und dann zu sagen, wir bauen KI-gestützte, intelligente Bestäubungsroboter? Ist das eine Chance auch für die Region und müssen wir umdenken Richtung, ja, zum Beispiel Christian Felbers Gemeinwohlökonomie? Also müssen wir uns selber auch an die Nase fassen, dass wir immer noch den alten Faden folgen?
Finde ich sehr gut, wo du das sagst. Also trifft für mich auch die Punkte, da ich selber aus einem kleinen Ort komme, wenn man manchmal sagt, man auch vom Dorf oder vom Kaff. Und umgekehrt auch dort ist jetzt ein bisschen her, mein Interview gemacht habe mit dem ehemaligen Bürgermeister, 40 Jahre war der Bürgermeister von diesem kleinen Ort, der mich im Endeffekt tatsächlich quasi schon angeprangert hat und gesagt hat, du bist doch jemand, der mir meinen Ort kaputt macht. Er hat das Thema Smart Farming oder intelligenter Bauernhof genommen als Beispiel und gesagt, du schaffst mir alle Arbeitsplätze ab. Ganz kurz und knapp hat er das zu mir gesagt. Ja. Und gleichzeitig war dann sozusagen sein erhobener Finger. Dann gehst du auch noch weg als junger Mensch und irgendwann kommst du wieder. Und wenn du wiederkommst, willst du den Kindergarten hier haben, dann willst du einen Sportverein hier haben, dann soll die ganze Infrastruktur für dich da sein, aber zwischendurch hast du mich hängen lassen und mir meine Jobs weggenommen. Das war so ein bisschen so ein Vorwurf. Und was ich dabei von dir sehe, das ist natürlich auch so die Frage, also die Bestäubungsdrohne, da habe ich auch schon von mal sozusagen überlegt, ist das die Konsequenz, ja? Und es ist ja auch so, dass wir Bienen einen Wert zugeben, ja? Wir sagen jetzt, Bienen sind so und so viel wert, also die sind ökonomisch ein Wert und wir reden gar nicht mehr von der Natur. Da hast du natürlich recht. Ich sehe auch den anderen Punkt, ich will es auch nochmal auf so eine Ebene nochmal heben, weil wir über Digitalisierung und Plattformökonomie sprechen wollen. Mhm. Auf der einen Seite gibt es jetzt ja einen modernen Trend, den wir alle vier hier kennen, der nennt sich ja Blockchain oder auch Bitcoins. Ja? Und die Blockchain ist ja interessanterweise jetzt eine Technologie, die dezentral arbeitet. Ja? Smart Contracts, alles dezentral. Und wir bringen alle Menschen zentral in die Städte. Aha, komisch, ne? Und in den Städten machen wir jetzt eine Verdichtung und packen alle Menschen da rein, weil wir sie besser sozusagen steuern können. So kann man das ja auch interpretieren. Und jetzt kommt dein Punkt, den du gesagt hast, den finde ich da sehr spannend, dann auch mal zu sagen, ist denn vielleicht das Dezentrale auch im kommunalen Denken vielleicht sinnvoller? Und da komme ich zurück zu meinem Anfangspunkt so, wo müssen wir eigentlich hindenken? Wir haben auch schon mal miteinander darüber gesprochen, Stadtentwicklung. Ja? Wenn ich jetzt betrachte, und ich will auf das Thema vorausschauend nämlich auch hinaus, Stadtentwicklung in Hamburg oder auch in L.A. sind die öffentlichen Nahverkehrsmittel zum Teil abgebaut worden. In Hamburg weiß ich selber, dass die Straßenbahn abgeschafft worden ist. Die letzte Straßenbahn ist in den 70er Jahren gefahren, ich glaube 1977. Ich habe noch einen Pfennig, wo da die Straßenbahn drüber gefahren ist. Das machte man damals so. Jetzt gibt es da keine mehr. Und heutzutage würde der Zeitgeist sagen, verdammte Axt, da ist keine Straßenbahn mehr. Wie kann das sein? Wir wollen eine Straßenbahn haben. Ja, die ist ökologisch besser. Damals ist sie abgeschafft worden zugunsten von Bussen. Das meine ich, ist aber für mich genau der Punkt, vorausschauend darüber nachzudenken. Am Wochenende möchte ich ja gerne aufs Land fahren und dann möchte ich, dass der Gerhard da sitzt, einen Bauernhof hat und ich kriege da von ihm einen richtig lecker, frisch und selbstgemachten Kuchen. Den will ich haben. Oder will ich aufs Land fahren und da gibt es gar nichts mehr. Da kann ich nirgendwo mehr einen Stopp machen wie jetzt bei Corona und kann nirgendwo mehr einen Kaffee trinken. Das will ich doch aber gerne. Das heißt, ist nicht nah auch so die Frage, und darauf will ich hinaus, wenn wir also erreichen, dass wir das Dezentrale und auch das dezentrale Leben schaffen, ist das vorausschauend? Und da setze ich ein bisschen auch mit der Digitalisierung an und stelle mir die Frage, warum kann die Digitalisierung nicht auch so wie bei Blockchain das dezentral unterstützen? So, jetzt habe ich ein bisschen, ja, ich sehe schon den Blick von Marc.
Nee, das ist... Ich weiche nicht ab, keine Sorge. Ich überlegte gerade nur, die Frage, die ich mir gestellt habe. Also auf einer Seite sprechen wir von Smart City und auf der anderen Seite von Smart Region sozusagen. Und die Frage ist ja schon, ob da nicht schon der Denkfehler liegt, ne? Dass wir sozusagen das eine mit dem anderen aufwiegen sozusagen oder gegeneinander schauen, sondern eher das kombiniert ja denken müssen sozusagen. Also wäre es nachhaltig, nicht gemeinsam zu denken tatsächlich, ne? Anstatt ja. zu sagen, okay, wie sehen eigentlich Smart City Konzepte aus und wie sehen Smart Region Konzepte aus, weil dann habe ich zwei Konzepte nebeneinander und dahinter versuchen, wie kann ich sie kombinieren, anstatt sie sofort gemeinsam zu denken. Ne? Jetzt schweifen wir zwar so ein bisschen ab sozusagen von dem Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit, aber das war gerade unter dem Nachhaltigkeitsgesichtspunkt, habe ich gedacht, okay, vielleicht liegt da auch oft schon der Fehler drin, ne? Im Detail.
Ja, aber wenn wir sind ein bisschen theoretisch abgeschweift, aber eigentlich auch nicht. Weil wenn wir Nachhaltigkeit auch als Generationengerechtigkeit nehmen und das, was ich eben gesagt habe, dann ist es ja auch gerecht. Wenn ich jetzt sage, ich bin schön auf dem Land aufgewachsen, habe frische Luft gehabt und so weiter, warum kann das nicht meine Kinder, deine Kinder, eure Kinder, warum dürfen die das nicht? Ja? Warum ist das nicht da? Also Generationengerechtigkeit, und ich sehe das genauso wie du. Ich will nur auf den Punkt hinaus, wenn das Dorf irgendwann nicht mehr da ist, ein neues Dorf zu etablieren, ein neues Dorf aufzubauen. Wie sagt man so schön, wenn die letzte Kneipe geschlossen hat, ist das Dorf tot. Das heißt also, wir müssen jetzt genau über den Punkt nachdenken, finde ich, wie wir, und das ist das zentrale Wort, Wahlmöglichkeiten behalten können, Wahlmöglichkeiten haben, sodass wir dann sagen, und die können digital unterstützt sein, ich kann mich entscheiden, ob ich mit meiner Familie aufs Land ziehe und ich habe keinen Nachteil, dass ich keinen Job mehr habe.
Ja, da muss ich... Wenn ich dich unterbrechen darf, das ist ja auch, manche sagen ja auch, es kann keine Nachhaltigkeit ohne soziale Gerechtigkeit geben oder indem man soziale Ungerechtigkeit angeht. Und deswegen gab es ja auch mal diese Kommission gleichwertige Lebensverhältnisse. Da kam es nicht so viel bei raus. Aber das stellt ja auch schon dieser Stadt-Land-Unterschied, ist ja schon die Frage von wie kann man alle befähigen, resilient und lernfähig zu sein, um Krisen irgendwie vorzubeugen und zu überwinden und ein friedliches Zusammenleben hinzukriegen. Das scheitert schon in den Städten und Stadt-Land ja noch umso mehr. Also für mich wäre das halt tatsächlich jetzt auch, das werden wir auch in den Landtagswahlen jetzt am Wochenende sehen, das wird wieder ein großes Thema werden. Ne? Und der ländliche Raum entscheidet da halt auch, wer dritte Kraft wird, ziemlich deutlich, glaube ich. Also wie bindet man die Leute ein? Wie befähigt man sie, ihre Zukunft mitzugestalten? Und wie werden sie halt auch gesehen? Ne? Weil viele sagen ja auch, ich werde gar nicht mehr richtig vertreten, gefühlt. Und das ist ja halt auch ein Teil der Nachhaltigkeit, den Technik, wenn man es gemeinsam denkt, also als soziale Innovation wunderbar auch unterstützen kann. Wird das genug gesehen, Joachim?
Ja, da treffen wir genau den Punkt, wo du gibst mir da so eine Vorlage, wo man auch drüber nachdenken muss. Also zum Teil erstmal, es wird, glaube ich, es fehlt daran, das Verständnis zu haben, dass wir in einer Multiakteursgesellschaft, so nenne ich mal dieses sperrige Wort, eigentlich angekommen sind. Und was ich ja gut finde, ist, dass viele Kommunen sich auf den Weg machen, also viele, mit denen ich jetzt zu tun habe, sagen auch Partizipation, wir wollen unsere Mitbürger, Bürgerinnen mit einbeziehen und so weiter, das ist super. Ja? Das heißt, irgendwo ist das Verständnis schon da. Ich glaube aber, was es jetzt noch gilt, ist sich zu überlegen, wie schaffe ich darüber auch eine gewisse Art von einer Metrik, also wie mache ich das Ganze auch messbar und erfassbar, das ist auch wichtig. Um dann auch zu sagen, was ist denn zum Beispiel Generationengerechtigkeit, wie kann ich die anpacken, also wie kann ich da auch was feststellen. Wenn ich jetzt Technik betrachte, wie kann ich feststellen, dass Technik auch dem, worüber wir gesprochen haben, sinnhaft genutzt wird. Wenn ich ökonomische Modelle nehme, woran kann ich festhalten, dass sie tatsächlich auch nicht ausbeuterisch sind? Weil wir sind bei Digitalisierung, bei Daten und wir wissen alle, dass Daten, dass Google zum Beispiel die Suchmaschine nicht aus Freundschaft für uns gestaltet hat, sondern dass Google einfach damit auch verpflichtet, dass wir halt unsere Daten quasi zur Verfügung stellen, weil dann ist der Dienst umsonst. Also die Frage ist, können wir zum Beispiel diese Raute auch in einer Art einer Metrik nehmen und in diese Metrik zum Beispiel das, was du auch mit Gerechtigkeit oder sozialen Punkten genommen hast, Dinge einfügen? Ich habe vor einiger Zeit mal so eine Art Wertschöpfungsgitter für eine Smart City mal mir überlegt, da habe ich auch einen Artikel zu geschrieben. Und dieses Wertschöpfungsgitter, da würde ich jetzt zum Beispiel sagen, für das Thema Nachhaltigkeit im Sinne einer ökologischen Nachhaltigkeit, habe ich auch schon mal einen Nachhaltigkeitskoeffizienten gefordert, den wir in Wertschöpfungsketten einbauen müssen. Und dieser Nachhaltigkeitskoeffizient ist natürlich etwas komplex. Der beinhaltet sowas wie Radioaktivität, genauso wie Plastik, genauso wie Pestizide. Also eben diese Elemente, die nachher, wo wir am Anfang gesagt haben, ich kann sie aus der linearen Ökonomie heraus nicht mehr trennen, wo sie halt eben berechnet werden müssen. Das Gleiche würde ich übrigens auch für die Digitalisierung fordern. Ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt sagen würde, ich erkläre dir ganz klar, wenn du deine Suche zum Beispiel bei Google bei mir machst, dann werde ich deine Daten verwenden. Ich werde jede deiner Anfragen mitprotokollieren und ich werde mir daraus ein Bild machen, was für ein Typ du bist, für ein Typ Mensch. Und dann werde ich mir überlegen, was ich dir vielleicht auch für Dinge anbiete, damit du kaufst und ich kriege Geld dafür. Das kann ich machen. Dann sage ich zu Google, und Google fragt mich, willst du das? Dann sage ich ja. Aber Google fragt mich auch, wenn du das nicht willst, musst du 1 Euro pro Monat für meinen Dienst zahlen. Dann würde ich sagen, gut, ich zahle dir 1 Euro für deinen Dienst, der ist super, aber dafür garantierst du mir, dass du meine Daten nicht verwendest. Das wäre für mich zum Ansatz, anders zu denken und zu sagen, der Digitalkoeffizient in diesem Fall, oder du kannst ihn auch Datenkoeffizient sagen, den packe ich da rein. Und dann würde ich auch sagen, na dann habe ich auch weniger Angst, dass zum Beispiel auch mein Mobiltelefon, ja, wenn ich damit Treppe rauf und runter laufe und ich stelle es aber aus, dann habe ich auch gelernt, die Sensoren laufen trotzdem mit und die Daten werden trotzdem mitgeschnitten oder können mitgeschnitten werden. So, das heißt also, da setze ich an zu deinem Punkt, wie schaffe ich eine A-Generationengerechtigkeit, also wie komme ich dahin, dass ich den Menschen die Möglichkeit gebe, zu wählen zwischen Dingen, dass sie dann auch die Transparenz haben, über was wird da eigentlich gemacht mit der Digitalisierung, dass sie das verstehen können und dass sie dann auch entscheiden können, gebe ich alles preis oder gebe ich es nicht preis.
Und da würde ich jetzt gerne nochmal ansetzen, nochmal an dieser Stelle für unsere Hörerinnen und Hörer so ein ganz kleines Resümee, worüber haben wir bis jetzt gesprochen. Wir haben am Anfang nochmal über den Begriff der Nachhaltigkeit gesprochen, den wir viel zu ökologisch sehen, wo wir zu wenig in wirklich Generationen denken, vorausschauend denken und so weiter. Wir sind dann gekommen auf die Digitalisierung und haben gerade auch schon dieses Thema Smart City, Smart Region gestreift, wo es ja gerade nicht mehr nur um Technologie geht, sondern ganz viel auch um Sustainability, also um Nachhaltigkeit in der örtlichen Gemeinschaft. Und jetzt hast du eigentlich gerade schon die wunderbaren Beispiele gebracht, anhand von Google beispielsweise und der Datenverwendung. Worum geht es eigentlich im nachhaltigen Denken? Und Joachim, du hast auch die Raute genannt. Ich glaube, die Raute, das sollten wir an dieser Stelle nochmal deutlich herausstellen. Eine Raute hat ja 4 Ecken. Und in diesen 4 Ecken siehst du einmal die Ökologie, einmal die Wirtschaft, Soziales und auch die Technologie. Und nachhaltig zu handeln heißt, alle diese 4 Ecken im Blick zu haben und auszutarieren. Und so komme ich dann auch zu speziellen, wie du es genannt hast, Metriken und Koeffizienten, wenn ich eben ganz, ganz unterschiedliche Dinge berücksichtige. Ja. Das heißt, bezogen auf Smart City, Smart Region ja dann, wir müssen uns auch gerade in diesem örtlichen Kontext, in diesem kommunalen Kontext, das ist ja unsere Lebensgestaltung, eigentlich bei allen Dingen fragen, zahlen wir auf jede dieser 4 Ecken ein, sind die eigentlich in einem ausgeglichenen Verhältnis sozusagen? Und sicherlich war das in der Vergangenheit manchmal beispielsweise zu Technologie und zu Ökonomie geprägt. Vielleicht können wir das nochmal so ein bisschen aufbauen, diese einzelnen 4 Ecken und nochmal bei der sozialen Ecke sozusagen dieser Raute anfangen? Also sozial nachhaltig handeln. Was konkret heißt das in einer Kommune?
Naja, das heißt, im Endeffekt, glaube ich, ist der große Punkt erstmal, wenn ich bei sozialen Themen anfange, ist es natürlich erstmal, dass ich die Lebensqualität möglichst von allen betrachte. Und das heißt, dass ich dann schaue, wie kann ich die Lebensqualität von der Mehrheit, alle werde ich nicht schaffen, aber sagen wir mal wenigstens von 80% der in der Kommune Lebenden verbessern kann und erhalten kann. Das, was dazugehört, ist für mich zum Beispiel auch solche Begriffe wie eine gesunde Umgebung oder auch, ich habe mal gesagt oder festgestellt für mich irgendwo, dass Kommunen halt auch natürlich in einem Wettbewerb stehen. Das heißt, sie stehen halt auch dafür, dass sie eben Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Das heißt, dass sie auch für die Wirtschaft interessant sind. Aber insgesamt, glaube ich, geht es darum, dass ich erstmal ein stabiles soziales Gefüge schaffe, wo Menschen sich wohlfühlen können. Also da, glaube ich, ist so der Hauptcharakter.
Okay, und das heißt, und das hast du vorhin ja auch schon einmal anklingen lassen, es gibt durchaus gerade im Smart-City-Kontext auch immer wieder Entwicklungen, wie beispielsweise einem digitalen Zwilling der Bürgerinnen und Bürger, wo wir uns fragen müssen, ist dieses Nachhaltigkeitsgebot noch ausgewogen, weil sozusagen die soziale Ecke vollkommen unterrepräsentiert ist an der Stelle dann, ne?
Genau, also da setzt sozusagen für mich halt der Digitalkoeffizient an, weil ich da auch für mich so ein bisschen sage, da geht es um das Thema Daten. Und auch da, um das Thema Daten, jetzt kann ich wieder auf diese eben angesprochene Multiakteursgesellschaft gehen. Es geht um die persönlichen Daten, aber es geht auch um die Daten der Gesellschaft. Auch da kann ich noch ein anderes Beispiel geben und auch eine Frage stellen. Wenn ich jetzt also erstmal meine eigenen Daten betrachte, ist auch da die Frage, habe ich die Möglichkeit auch auszuscheren und zu sagen, wie ich es eben gesagt habe, dass ich Google sage, pass mal auf, ich zahle dir was für deinen Dienst, der Dienst ist gut, aber dafür nimmst du nichts von mir. Du nimmst keine Daten von mir und ich kriege auch keine irgendwelche Werbung oder sonst was. Jetzt kann ich das aber auf die nächste Ebene aufheben und die Diskussion ist jetzt ja auch da. Was bedeutet denn das für die Kommune? Wir bauen die Infrastruktur mit unseren Steuergeldern. Wir setzen diese intelligenten Straßenlaternen dahin, von denen jeder spricht, oder die Füllstandssensoren oder sonst was. Das heißt, wir bezahlen das. Jetzt kommt ein Google und sagt dann zum Beispiel für das Abfallunternehmen, die beste Route für dich ist die und die auf Basis der Daten, die wir bezahlt haben, und das Abfallunternehmen muss dafür bezahlen. Oder auch die Kommune kauft von Google Daten zurück, die sie auf Basis der Daten, die sie von uns umsonst offene Daten von den Städten bekommen hat. Das heißt also auch da sind wir bei dem Punkt, auch soziale Ausgewogenheit, soziale Gerechtigkeit, sowohl des Einzelnen als auch des kommunalen Systems. Und das gilt es sicherlich zu betrachten.
Jetzt haben wir eine Ecke. Die zweite Ecke, wenn wir so überspringen, wäre nochmal das Thema Ökologie, ne? Also was bedeutet ökologische Nachhaltigkeit? Vielleicht kannst du auch mal ein Beispiel zu geben, dass es mit noch ein bisschen griffiger wird. Du hast vorhin schon mal eins genannt, aber vielleicht können wir noch mal einmal da jetzt, dass wir es kompakt noch mal zusammen haben und mal reingehen.
Der Ökologie, ich versuche das, also Ökologie für mich, sagen wir mal so, das Wichtigste, was ich dabei fast sogar sagen würde, ist vermeiden. Ich möchte vermeiden, aber bitte nicht missverstehen zwischen verboten, verbieten, sondern vermeiden. Also man kann ja auch intelligent drüber nachdenken. Ich nehme mal ein Beispiel, das hat jetzt mit Digitalisierung nichts zu tun, aber das ist dieses Kaffee zum Mitnehmen, da sind wir auch bei Bequemlichkeiten. Dass dann irgendwann die Erkenntnis kam, dass das total viel Müll schafft, da habe ich ehrlich gesagt noch den Kopf drüber. Das habe ich nicht nachvollziehen können, dass dieser Aufschrei kam. Ich könnte auch, und das ist das Ding, dieses Kaffeesahne, kennt ihr das kennt ihr diese Plastikdinger, ja? Da habe ich mich auch immer gefragt, also auch in meinem letzten Unternehmen, ich habe darüber geschimpft, aber bis zu meinem letzten Tag gab es direkt neben der Kaffeemaschine diese kleinen Kaffeesahne-Dinger. Die Leute haben sich zwei Dinger da reingekippt und übrigens der Kühlschrank mit richtiger Milch, also konntest du einfach rausnehmen, Haarmilch, der war einen Meter entfernt. Aber dafür wurde halt dann für diese Kaffeetasse zwei Dinger weggeschmissen. Und da habe ich als Beispiel schon mal gesagt,
warum? Aber weil es so schön bequem ist, ne? Wahrscheinlich.
Ja, aber überleg mal, wenn alle DAX-Unternehmen, ich sage mal 100.000 sind da drin, 30 gibt es jetzt, das sind 3 Millionen Menschen. Wenn 1,5 Millionen Menschen von denen einmal einen Kaffee trinken am Tag, nur einmal, Und zwei von diesen Becherchen, also die Hälfte davon benutzt Becher, sind meinetwegen 750.000, benutzen halt Milch. Dann sind wir bei 1,5 Millionen Plastikdingern Abfall an einem Tag. Das kann ich jetzt auf 5 Tage hochrechnen. Dann sind wir bei 7,5 Millionen. Das mache ich mal 4. Dann sind wir bei, jetzt habe ich 35 Millionen.
Ja.
Ja, so. Und das heißt, da frage ich mich wirklich. So, das ist also das Erste, weshalb ich sage, vermeiden zum Ökologischen. Das Zweite ist, dass ich natürlich dann auch überlegen muss, nehmen wir auch hier wieder Städte, was kann ich tun? Ich kann mit Digitalisierung vielleicht auch überlegen, wie ich zirkuläre Logiken einführen kann. Ein Beispiel habe ich schon mal genannt, das ist das Bauen. Ich nehme auch gerne ein anderes. Die stationären Linienbusse oder auch andere stationäre Mobilitätssysteme, der Mensch will ja den Raum überwinden, Zeit kann er nicht. Das sind zwei physikalische, sagen wir mal, Komponenten und Konstanten. Das heißt, den Raum kann er überwinden. Jetzt ist aber die Frage, wie kann man den Raum, und da kann zum Beispiel auch natürlich digitale Systeme oder auch Datenanalyse oder vielleicht auch künstliche Intelligenz unterstützen, wie kann ich jetzt dieses Transportmittel, was von A nach B fährt, möglichst effizient, vielleicht auch in einer Kombination von Mensch und Objekt oder Gut so verknüpfen, dass im Endeffekt möglichst wenig, sag ich mal, fossile oder auch andere Brennstoffe verbraucht werden. Das ist zum Beispiel für mich auch ökologisch. Und natürlich, jetzt sind wir auch bei einem Thema, wo ich jetzt weiß, das kann jetzt gefährlich werden, aber man muss natürlich auch darüber nachdenken. Nehmen wir mal das Auto, ja, ein beliebtes Thema Mobilität, und wir schaffen jetzt das Verbrennerauto ab. Also erstens muss man natürlich sagen, das hat mit Digitalisierung jetzt nichts zu tun, aber es gab das 3-Liter-Auto, es ist nicht gekauft worden. Es gab das 3-Liter-Auto. Mhm. Ich bin nur 120 gefahren, weil es eben den Effekt hat. Jetzt gibt es die großen Sportwagen oder Geländewagen, die in der Stadt fahren, wo man sich fragt, braucht man das überhaupt? Ja, und die ganz viel im Verhältnis trotzdem ganz viel Energie verbrauchen. Aber ich komme auf den Punkt. Jetzt muss man sich aber auch vorausschauend fragen, jetzt komme ich wieder zu meiner Straßenbahn, zu dem Beispiel, oder auch Los Angeles, eine komplette Autostadt. Das kannst du fast nicht mehr zurückdrehen so schnell. Muss ich jetzt aber die Frage stellen, lösen wir denn mit Elektromobilität das Problem? Wir müssen eine komplette Infrastruktur schaffen für Elektromobilität. Die Batterien, wir wissen, dass wir teilweise Substanzen dafür brauchen, von denen es nicht so viele gibt. Die Antarktis wird zwar jetzt gerade irgendwann frei werden und wir können mit dem Schiff drüber fahren und auch die Rohstoffe da ausbeuten, aber müssen wir deshalb nicht ökologisch gesehen tatsächlich dort auch die Frage stellen, ist das zukunftsorientiert, ist das generationengerecht, ist das langlebig, ist das nachhaltig?
Das heißt, was wir vorhin besprochen haben, das eine Muster, wir denken eigentlich zu kurzfristig, fahren nur auf Sicht, trifft dann zu, sozusagen. Auf Sicht ist das okay, mit Blick wirklich langfristig gesehen ist es nicht nachhaltig, ne?
Naja, die Frage ist halt eben die, natürlich, ich bin jetzt auch Radfahrer in Berlin, ganz viel, also viele Jahre, ich glaube, einige von euch kennen mich auch mit meinem gelben, roten Fahrradhelm, und ich habe diese Luft ein. Gase sind mir permanent um die Ohren geflogen. Ja, das will ich auch nicht. Aber dennoch muss ich natürlich auch die Frage stellen, und dann stelle ich sie eben deshalb erstmal so rum. Brauchen wir denn dann dieses Zentrale, dass alle Menschen zur Arbeit fahren müssen? Müssen wir das in den Städten haben? Oder ich habe auch mal gesagt, es gibt die immer da Jobs, ja, sowas wie einen Bäcker oder jemanden, der einen Laden hat und so weiter. Jetzt ist aber das Problem, das ist in den kleinen Städten immer weiter zurückgegangen, weil man das ersetzt hat. Früher gab es einen Tante-Emma-Laden, den Begriff kennt jeder. Und früher war dieser Tante-Emma-Laden in einer kleinen Kommune der Anlaufpunkt. Heute nennt man das Kiosk, und es fängt auch wieder an, dass es in Städten diese Kioske gibt und so weiter. Das heißt, man sieht, dieses soziale verbindende Element war eigentlich ganz schön wichtig. Das ist jetzt aber alles reduziert worden. Wir sind eigentlich, schweife ich so ein bisschen schon wieder in dieses Dezentrale ab. Also wir haben die immer da Jobs immer weiter reduziert und dadurch natürlich auch wiederum diese Sogwirkung, die Städte haben und dieses ich muss da hinfahren, geschaffen. Und dadurch treffen wir aber, und jetzt kommen wir zu den Umkehreffekten eigentlich, ne, ein großes Wort, was wir auch noch betrachten sollten, bevor wir hier rausgehen. Wir kommen zu Umkehreffekten, die dazu führen, dass immer mehr Menschen, und jetzt haben wir auch einen Umkehreffekt, wir wollen eigentlich weniger Mobilität haben, weniger Autos und so weiter, aber die Menschen können es sich nicht mehr leisten, in den Städten zu leben und gehen ins Umland, in den Speckgürtel. Da ist aber zum Beispiel, da gibt es auch Studien dazu, die auf der Habitat 3 habe ich das mitbekommen, Weltsiedlungskonferenz, da gab es eine Studie von International Transit noch was, die festgestellt haben, dass es weltweit das Problem ist. Jetzt gehen die Menschen immer weiter raus, weil es gar nicht mehr anders geht, aber der öffentliche Nahverkehr ist noch nicht da. Und wenn der öffentliche Nahverkehr aber noch nicht da ist und der Umkreis von 500 Metern, ich glaube 500 Meter waren es oder 750 Meter, wenn ich nicht in 500 Metern Umkreis zu Fuß einen Nahverkehrspunkt erreichen kann, dann nehmen die Leute das Auto. Und das führt zu einem Umkehreffekt, dass ich dann, wenn ich dann nämlich in die Stadt muss, die Städte verstopft sind, den Rest kennt.
Jetzt haben wir zwei Ecken schon nochmal vertieft, wobei man schon merkt, dass die alle auch wirklich eng miteinander zusammenhängen und man auch so vom einen zum anderen kommt. Trotzdem würden wir gerne jetzt die verbleibende Zeit heute nochmal nutzen, um die beiden anderen Ecken auch nochmal kurz zusammenzufassen. Und zwar zum einen das Thema Wirtschaft. Und das finde ich besonders spannend, weil wir ja schon herausgearbeitet haben jetzt in unserem Gespräch, dass ganz viel eben aufgrund einer ökonomischen Überbetonung sozusagen am Ende auch nicht mehr nachhaltig ist, wenn man sich diese Raute und diese Vierecken darstellt. Wie kann denn dann also wirtschaftliche Nachhaltigkeit gelingen sozusagen?
Ich betrachte es, also weil das ja das Thema ist, versuche ich immer auch immer wieder darauf zu achten, Digitalisierung reinzubringen. Was ich jetzt halt sehe, ist, also zum einen Digitalisierung führt zur Konzentration und am Ende auch, das nennen wir dann auch zur Plattformökonomie. Das heißt, wir haben jetzt ja die Situation, dass Dinge einfach ins Netz gehen. Jetzt haben wir da auch wieder den Umkehreffekt. Also im Netz ist es natürlich schön schnell, bequem und so weiter. Der Umkehreffekt ist, es wird ausgeliefert und wir haben, also das ist wieder schon die ökologische Seite, die ist ja wieder der Umkehreffekt, ja, Englisch Rebound-Effekt, der knallt uns zurück, ja, wie so ein Boomerang. Aber ich bleibe erstmal bei dem Thema, also Plattformökonomie. Das heißt, wir müssen das betrachten. Ich habe vorhin schon mal das Thema Datenökonomie, was ganz eng einhergeht, damit angesprochen und gesagt, na, dann müssen diese Geschäftsmodelle, über die wir sprechen, die ökonomischen Modelle auch transparent sein. Sie müssen halt fair gestaltet sein. Ja, das würde ich mir wünschen. Also ich muss auch verstehen können, was wird denn damit gemacht? Ja, was wird denn mit diesen ganzen Daten von mir gemacht? Ich muss nicht ständig irgendwie nachfragen, warum, wieso, weshalb und mich in ewigen Klicklisten durchwühlen, bis ich mal irgendwie eine Info bekomme, sondern ich muss halt Möglichkeiten haben zu sagen Nein, zu sagen Ja, und da sind klare Geschäftsmodelle dahinter. Also ich habe auch immer in meiner Arbeit dazu, auch mit Studenten, gesagt, ich möchte kein datengetriebenes Geschäftsmodell haben, sondern ich möchte, und wenn es diese altmodischen Dinger sind, wie Subskription oder Abonnement oder sonst was, und ich zahle einfach dafür, aber dann ist es transparent und dann ist es auch gerecht. Weil das andere, ich finde es ungerecht, wenn man gar nicht weiß, was mit einem gemacht wird. Ich finde das sehr fies. Und das andere wäre, was ich auch sehe, ist, dass ich halt über Kreislauflogiken wirklich nachdenke und die Digitalisierung für eine Kreislaufwirtschaft in dem Sinne oder auch eine Kreislauflogik da drin nutzen kann. Das wären vielleicht so die Faktoren, wo man auf der einen Seite ein bisschen die Kritik drin hat, aber auch die Chancen. Ja, und ich würde die Chancen gerne herausheben und sagen, durch den Weg in eine nicht lineare Ökonomie, ja, eben in die Kreislaufökonomie. Das ist die große Frage und auch die Metrik, die wir hier ansetzen müssen.
Super, jetzt haben wir drei Ecken weg. Jetzt hast du ja, also eigentlich haben wir jetzt die drei Ecken, die in dem klassischen Drei-Säulen-System vorherrschen sozusagen. Und deine Philosophie oder dein Ansatz ist ja zu sagen, eigentlich reicht das nicht aus, ne, weil Technologie einen so immensen Stellenwert in unserer Gesellschaft mittlerweile hat, dass wir das nicht außer Acht lassen dürfen. Und von daher ist jetzt sozusagen zu dem Dreieck, genau. Aus dem Dreieck ist eine Raute geworden, die jetzt auch nochmal die Technologie mit betrachtet sozusagen. Und dann wirklich zu schauen, wie komme ich mit allen vier Elementen zu einem ausgewogenen Verhältnis.
Ganz genau, weil jetzt kommt für mich halt so der Punkt, natürlich kann man nicht sagen, dass es immer eine Technoökonomie ist oder auch eine digitale Effizienz, Digi-Effizienz. Auch diesen Begriff habe ich verwendet. Aber ich habe mir dann überlegt, warum betrachten wir denn die Technologie auch nicht mal an sich? Und überlegen auch mal von da heraus, weil man ja oft genug auch sagt, das haben wir jetzt auch gerade festgestellt, das Thema Blockchain ist, glaube ich, seit 3 oder 4 Jahren irgendwie so en vogue. Ja, da ist es auf einmal hochgekommen. Aber ich habe ganz oft gehört, und übrigens bei künstlicher Intelligenz genauso und auch bei anderen Technologien, ja, jetzt haben wir eine schöne neue Technik, aber jetzt müssen wir erstmal das Problem suchen, mit dem wir damit was anfangen können. Es gab gar keine Nutzerszenarien. Die sind erst irgendwie später sozusagen hochgekommen. Jetzt komme ich wieder zu dem Punkt, den ich dann sage oder warum ich da auch so ansetze. Jetzt habe ich eine Technik und ich weiß noch gar nicht, was ich damit machen will. Bedeutet aber auch, ich habe gar kein ökonomisches Modell. Das gibt es gar nicht. Das gibt es erstmal gar nicht. Das heißt, deshalb setze ich da an und vielleicht ist es auch, wenn ich das sagen darf, meine erste Vorlesung im Physikstudium, da hat uns der Prof gesagt, so, ihr seid ja also hier, ihr wollt Physik studieren und einige von euch werden vielleicht irgendwas Tolles erfinden. Ich will euch aber etwas sagen, was ich für wichtig halte. Und das habe ich mir gemerkt. Professor Dr. Dr. Epps Hilf. Er hat gesagt, das, was ihr euch überlegt und das, was ihr tut, da solltet ihr auch drüber nachdenken, was die Konsequenz sein kann. Physiker haben auch gewisse Dinge geschaffen oder erschaffen oder sich erdacht, die vielleicht nicht so gut zum Menschen waren. Oder zumindest haben sie doch vom Ende her auch mitgedacht. Und so versuche ich hier auch zu sagen, auch Technik, und deshalb setze ich da an, sollte man vom Ende her denken. Wofür ist der digitale Zwilling für die Kommune, für das Gute? Wo ist der digitale Zwilling für mich? Wenn ich Technik nehme, auch Mobilfunk. Es gibt, der Wert des Mobilfunks ist mir vollkommen klar, aber die Frage, die ich zum Beispiel auch stelle, brauche ich denn zum Beispiel 4 Mobilfunkanbieter im Markt? Das ist ein technisches Modell, was ich da aufbaue, was ich vielleicht gar nicht brauche. Und auch elektromagnetische Strahlung, und das ist eben Technik, hat einen Einfluss auf den Menschen. Es ist so, wenn ich eine Katze in eine Mikrowelle stecke, das auch überall drauf, soll ich das nicht tun, weil der Katze wird es nicht gut gehen. Und das ist Tierquälerei. Ich muss mir aber überlegen, und es ist einfach so, dass diese Strahlung, die diese Geräte ausstrahlen, eben einen Effekt auf den Menschen haben kann. Kein Wissenschaftler, niemand, das behaupte ich. Und ich bin auf den Wissenschaftler gespannt, der auf mich zukommt. Kein Wissenschaftler wird mir garantieren können, 100%ig garantieren können, dass mein Körper nicht unter Umständen rein theoretisch einen Schaden nehmen könnte an elektromagnetischer Strahlung.
Die Frage ist, warum ist das, wenn man sich die Raute anschaut, also die 4 Elemente, also bei den normalen 3 Elementen ist es relativ eingängig, finde ich immer, weil das sozusagen, welche Wirkung hat das beispielsweise auf das Soziale, auf die Wirtschaft, auf die Ökologie sozusagen. Bei Technik ist es schon einen Tacken schwieriger, sich erstmal da reinzufinden, weil Technik ja erstmal nur Mittel zum Zweck ist, sag ich einfach mal.
Genau. Und da setze ich genau an, dass man sich halt genau überlegen muss, wofür ist die Mittel zum Zweck? Und jetzt muss man, das ist genau der Punkt, dann aber auch überlegen, was bedeutet es in dem Gesamtsystem einer Raute, weil wir reden bei der Kommune über ein Ökosystem. Und deshalb gilt es auch, die Technik auch so mitzudenken. Ich möchte auch noch einen Punkt dazu sagen. Technik bedeutet auch zum Beispiel, sich über Standards Gedanken zu machen. Mhm. Wenn ich jetzt überlege, wie viele technische Systeme es gibt, die teilweise nicht miteinander kompatibel sind, sowohl auf der elektrotechnischen Ebene, auch da gibt es Stecker und so weiter, auch fürs Auto, ja, also für das elektrische Auto, auch da gab es ja Riesendiskussionen, dass man den Stecker normiert hat und so weiter. Aber ich kann auch sowas nehmen in Amerika, da war ja das Thema, dass es früher keine SMS gab. Dann hat man sogenannte Übersetzungszentren für SMS gebaut. Also das heißt, man hat im Endeffekt ganz einfach Rechnerblechkisten dahingesetzt, die Strom verbraucht haben, nur damit man von einem technischen System ins andere technische System einen Übersetzer hat. Ja. Also auch Gateways oder sowas sind ja nichts anderes als teilweise Übersetzungssysteme. Das heißt, auch da kann ich technisch wiederum ansetzen. Und deshalb habe ich dieses Element da reingebracht. Wie kann ich mir von vornherein überlegen, wie ich vermeiden kann, dass ich halt nutzlose Technik oder Techniksüberbrückungssysteme bauen muss, anstelle von Anfang an so drüber nachzudenken, kann ich das so standardisiert bauen, dass ich eben genau diesen Zwischenschritt A vermeide und B einfach Kisten irgendwo hinstelle, die ich nachher wegschmeiße. Und ganz viel Strom verbraucht habe auch noch nebenbei.
Ja. Aber ich glaube, das ist nochmal ein zentraler Punkt auch. Also wenn wir Nachhaltigkeit denken, in Technologien auch, immer das Thema wirklich Standards mitzudenken. Weil ich glaube, Standards, das wird ja ein Schlüsselelement sozusagen für viel mehr Nachhaltigkeit. Ne? Also quasi.
Und, ja.
Aber Standards heißt aber trotzdem, sich auch vom Liebgewonnenen zu verabschieden, sozusagen. Standard heißt, sich an etwas anderem zu orientieren, ne? Vielleicht dann nicht die Sonderlocke zu haben. Ne?
Ja, es ist natürlich dann, es ist vor allem natürlich auch eine Arbeit, Standards zu generieren, das ist richtig. Aber ich nehme mal das schöne Beispiel, was jeder kennt. Wir sagen, glaube ich, alle automatisch schon DIN A4. Da denkt keiner mehr drüber nach, dass die deutsche Industrienorm, dass die im Endeffekt etwas geschaffen hat, was jetzt jeder verwendet. Ja. DIN A4, ich glaube, ich habe früher nie drüber nachgedacht, bis ich irgendwann mal, ich habe jetzt auch mit der DIN beruflich zu tun, aber bis ich irgendwann wusste, also ich habe da nie drüber nachgedacht. DIN A4 war, als ich ganz klein war, hieß für mich
Blatt. War zum Lebensalltag, genau.
Bitte? Denkst nicht drüber nach. Ja, ne? Und dennoch ist es halt eben ein Effekt, weil ich kann ja dann auch verlässlich sagen, wenn ich einen Briefumschlag habe, der passt da rein. Wegen DIN A4. Ja. Ja. So, und deshalb, ich weiß, dass die oft genug bekommen, wozu denn eigentlich noch diese Raute da unten, also dieses Technik sozusagen rangehängt. Aber vielleicht ist Standards der eingängigste Punkt, weshalb ich da ansetze und sage, das wird eben teilweise komplett vernachlässigt oder sogar, muss ich sagen, bewusst vernachlässigt. Mhm. Denn ökonomisch, wissen wir alle, ist es ja viel günstiger, wenn die Leute viel von mir kaufen.
Also vielleicht auch an dieser Stelle nochmal an alle Hörerinnen und Hörer der Hinweis, dass Joachim, als Mitglied des CoLab ja auch bei unserer Initiative Koki KI in Kommunen mitgearbeitet hast und die Publikation, die jetzt ganz, ganz schnell und zwar in der nächsten Woche erscheint, da ist diese Raute auch abgebildet mit sehr guten Beispielen. Das heißt, das, was man jetzt heute gehört hat, kann man da auch nochmal wunderbar nachlesen. Auch das packen wir wieder in die Shownotes. Jetzt haben wir noch eine Abschlussfrage für dich. Unser Podcast heißt ja MusterbrecherInnen. Und wir haben jetzt ganz viel über Städte, aber auch über Individuen gesprochen. Und der ein oder andere oder die ein oder andere denkt sich jetzt hoffentlich, Mensch, ich muss auch mein eigenes Verhalten nochmal reflektieren und frage mich, wie kann ich eigentlich nachhaltiger handeln? Was würdest du sagen, mit welchem Muster kann jede oder jeder morgen brechen und es besser machen?
Also, ja, das jetzt muss ich kurz mal drüber nachdenken. Ich würde jetzt vielleicht als ersten Punkt, aber über, ja doch, ich kann, glaube ich, mit mehreren Mustern brechen. Mit dem Bequemlichkeitsmuster, aber das ist das beste Wort dafür. Weil ich habe mal irgendwann gesagt, wir sind von der Erlebnisgesellschaft in eine betroffenen Gesellschaft übergewandelt. Betroffen bedeutet auch Bequemlichkeit. Das heißt, wenn es mich betrifft, dass ich vielleicht irgendwo hinlaufen muss, dann gehe ich vielleicht zu Amazon oder sonst was. Aber wenn ich jetzt überlege, dass ich mir vielleicht auch manchmal sagen würde, sind manche Wege, die ich mache, oder sind manche Dinge, die ich mache, nur Bequemlichkeit? Dann kann ich da vielleicht ansetzen. Vielleicht muss ich nicht bei Amazon alles Mögliche bestellen. Vielleicht gehe ich einfach mal zu einem Laden. Vielleicht überlege ich auch mal, wem ich meine Daten gebe. Und vielleicht mache ich das vielleicht auch über andere Wege. Ich zum Beispiel bin definitiv nicht bei Facebook. Ja. Und also das heißt, auch darüber nachzudenken, und das Kernwort ist für mich zu vermeiden, also von Anfang an zu überlegen, wie kann ich auch für mich Dinge vermeiden. Wenn ich mich wenig bewege, werde ich vielleicht irgendwann Probleme mit Gelenken haben oder und so weiter. Das heißt, jeder hat seine eigene Chance. Ich sage manchmal auch, jeder ist sein eigener Präsident. Mhm. Dieser Ebene, über die wir gesprochen haben, von sich aus seine eigenen Muster anzugehen.
Und gleichzeitig auch, genau, wunderbares Plädoyer ja zum Thema belebt die Innenstädte wieder, nutzt wieder mehr das, was vielleicht um die Ecke ist, als statt alles bei Amazon zu bestellen. Und vielleicht lehrt uns Corona ja sogar, dass wir genau das auch wieder mehr zu schätzen wissen und jetzt so ein bisschen gemerkt haben, was es auch mit uns macht, wenn diese Möglichkeiten fehlen.
Ja. Aber vielleicht ist mal, die Frage ist ja auch, wie kriegt man das in die Köpfe rein, sozusagen, also in den eigenen Kopf auch rein und zu sagen, mit welchem Muster können wir anfangen, heißt aber auch, wie trainieren wir solche Muster an? Und wir haben ja vor einiger Zeit mal über diese Raute gesprochen, auch wir beiden sozusagen, wenn man sich diese Raute ab und zu mal wirklich, wenn man was macht und holt sich diese Raute vor das geistige Auge sozusagen und spielt es einfach nur mal gedanklich durch, diese vier Ebenen, auch bei kleinen, bei Alltagssachen. Dann kann man sich das schon antrainieren, muss ich ganz ehrlich sagen, weil man dann wirklich reflektiert mit Dingen auch umgeht. Ne?
Ich hab, also wo du das sagst, wenn ich weiß jetzt, wir sind auch jetzt ziemlich am Ende, aber ich nehme vielleicht auch nochmal ein Beispiel, das habe ich auch auf LinkedIn mal dann tatsächlich mal da geschrieben. Ich finde, es ist halt eben auch eine Frage der eigenen Verantwortung, das ist der eine Punkt dabei, aber es ist auch, und das ist ganz zentral, Disziplin. Es ist auch eine Disziplin, damit umzugehen. Und das Beispiel, was ich gebe, ich bin jemand, der jetzt immer hier in Berlin auch auf einen Markt fährt. Das mache ich auch ganz bewusst. Ja, vielleicht hier und da ist es teurer, aber wenn man mal ganz fair und ehrlich ist, wenn man regionale und saisonale Produkte kauft, dann habe ich auch schon festgestellt, ist die Preisdifferenz gar nicht so hoch. Erster Punkt. Aber zweiter Punkt. Ja, ich weiß, ich werde manchmal komisch angeguckt. Ich komme dann mit meinen Metalltöpfen, Glastöpfen, Plastiktöpfen, ich komme mit Papiertüten, ich komme mit Plastiktüten, ich habe alles dabei, ich schaffe es im Regelfall tatsächlich, und auch der Käsehändler kennt mich schon, auch die Gemüsehändler kennen mich, dass ich immer meine ganzen Beutel alles dabei habe und ich komme nach Hause und ich habe keinen Abfall produziert, gar nichts.
Und das spart auch Lebenszeit, muss ich sagen, wenn man nicht immer so viel Abfall hat, den man dann wieder entsorgen muss, sondern direkt alles in den richtigen Döschen hat. Es war ein toller Talk mit dir, Joachim. Vielen herzlichen Dank, dass du dir
Großartig.
heute Abend die Zeit genommen hast. Und ich glaube, wir können noch mal in die Welt da draußen rufen: Denkt in der Raute sozusagen.
Denkt in
Schaut
der
euch die
Raute,
Raute
denkt
an
in
und
der Raute.
verinnerlicht die Raute. Genau. Ja, insofern würden wir jetzt zum Ende kommen. Wie gesagt, vielen Dank. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast. Wir freuen uns, wenn ihr uns gerne auch mal eine Bewertung und ein Feedback da lasst, und wünschen euch allen an dieser Stelle einen schönen Abend, insbesondere dir, Joachim. Vielen Dank.
Vielen lieben
Ganz
Dank.
herzlichen Dank an euch.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.